Es war ein sonniger Tag, nicht zu warm und wie geschaffen für einen vergnüglichen Ritt durch die hügelige Landschaft am Main. Michi ließ seinen Hengst langsamer gehen und blickte über die Weinberge, die sie umgaben. »Vielleicht sollten wir keine Vogteirechte kaufen, sondern Weingärten, die unsere Hörigen bewirtschaften können«, meinte er nachdenklich. Marie lachte leise auf. »Wer hindert uns daran, beides zu tun? Der Fürstbischof braucht immer Geld und der eine oder andere Herr des Domkapitels nicht minder. Auf diese Weise könnten wir reich werden. Wir haben doch bereits genug, um angenehm leben zu können«, wandte Michel ein. »Das mag sein, aber kommt eine schlechte Ernte oder eine Viehseuche, werden wir um die Gelegenheiten trauern, die wir versäumt haben, uns ein Polster zu verschaffen.« Marie war die Tochter eines Kaufmanns und wusste um den Wert, den Waren und Geld darstellten. Es galt schließlich, ihre Kinder zu versorgen, damit diese einst standesgemäß leben konnten. Als sie das laut aussprach, musste Michel lachen. »Trudi ist erst 6, Falco 3 und Hildegard ein gutes Jahr alt. Lisa wird eine Mitgift ihres Verwandten Heinrich von Hettenheim erhalten. Dennoch will ich sie nicht ohne alles aus dem Haus gehen lassen«, erklärte Marie mit Nachdruck. »Ihre Aussteuer und eine gewisse Summe soll sie bekommen, damit sie nicht auf Gnade und Ungnade von ihrem zukünftigen Gatten abhängt.« Dagegen konnte Michel nichts sagen. Er hatte selbst erlebt, wie schwer es den edelfreien Herren in ihrer Gegend fiel, ihre nachgeborenen Kinder zu versorgen. »Du hast recht«, sagte er deshalb. »Man soll wirklich in der Zeit sparen, in der man es kann, um für die Not gerüstet zu sein.« »Das sind genau meine Worte«, antwortete seine Frau lächelnd und begann ein Gespräch über die Möglichkeiten, die sich ihnen durch den Geldbedarf des Fürstbischofs und seiner Vertrauten ergab. Donata von Frombergs Verachtung für ihren in vielerlei Hinsicht grobschlächtigen Bräutigam stieg mit jeder Meile, die sie zurücklegten. Weder fragte er sie nach ihren Wünschen, noch nahm er auf ihre Bedürfnisse Rücksicht. Mehr als einmal musste sie mit schmerzender Blase auf ihrer Stute sitzen, weil er nicht bereit war anzuhalten, damit sie sich im Wald erleichtern konnte. Auch trug sie immer noch die alte Kutte, mit der sie aus dem Kloster geflohen war, und ihre fast durchgelaufenen Sandalen. Ein Bad hätte sie sich ebenso gewünscht wie frische Kleidung. Doch Hartwin von Fromberg ritt immer weiter und bog erst am späten Abend zu einem bescheidenen Gasthaus ab. Als sie in den Hof ritten, stellte Donata fest, dass sie nicht die einzigen Gäste waren. Ein adliges Paar mit 3 bewaffneten Knechten hatte den Gasthof kurz vor ihnen erreicht und eben hob der Mann seine Dame aus dem Sattel. Auf eine solche Geste wartete sie bei Ritter Hartwin vergebens. Dieser überließ es seinen Knechten oder denen des Wirts, ihr vom Pferd zu helfen. So war es auch diesmal. Ihr Bräutigam schwang sich aus dem Sattel, warf einem Wirtsknecht die Zügel des Pferdes zu, obwohl dieser bereits 2 Gäule der anderen Gäste führte, und stiefelte breitbeinig an dem fremden Edelmann vorbei auf die Gaststube zu. Auch von den 4 Waffenknechten dachte keiner daran, ihr beizustehen. Da stupste die fremde Dame ihren Begleiter an. »Michel, bist du so gut und hilfst der frommen Schwester?« »Aber natürlich.« Mit einem Lächeln, das Donatas Herz schneller schlagen ließ, trat Michel auf sie zu, streckte ihr die Arme entgegen und hob sie vom Pferd herab.
»Ich danke euch, edler Herr«,
flüsterte Donata und sah sich dann hilfesuchend um.
»Kann einer von euch mir sagen, in welcher Kammer ich schlafen soll?«, fragte sie einen der Wirtsknechte.
Der sah sie mit schräg gelegtem Kopf an. »Eine Kammer für einzelne Gäste haben wir nicht, sondern nur einen großen Raum, den sich die Herren mit ihren Knechten teilen müssen, sowie einen kleineren für die Damen.«
»Dann zeig uns, wo der Raum für die Damen ist.
Außerdem könntest du dafür sorgen, dass ein Bad für uns bereitet wird.« Marie erteilte den Wirtsknechten einige Anweisungen, die Donata verrieten, dass die Dame sich durchzusetzen vermochte, und betrat dann mit ihr zusammen das Gasthaus. Sofort kam eine Magd herbei und versuchte einen Knicks.
»Wenn die Damen mir folgen wollen, soll auch die Kleidung gewaschen werden?«
Das letzte galt Donata, deren Kutte durch das Herumirren im Wald und den Ritt bis hierher vor Schmutz starrte.
»Ich hab nichts anderes anzuziehen«,
bekannte das Mädchen und wurde rot. »Wie kommt eine fromme Schwester wie du eigentlich zu solchen Reisegefährten?« In Maries Stimme schwang Tadel für Hartwin von Fromberg mit. Ihr Michel hätte es einer Dame niemals zugemutet, anderen in einem solchen Zustand gegenübertreten zu müssen. Donata schwankte, ob sie die Fremde ins Vertrauen ziehen sollte, nahm aber davon Abstand. Zum einen wusste sie nicht, wie die Frau reagieren würde, zum anderen erschien ihr ihre Geschichte beinahe selbst zu märchenhaft.
Ich bin Schwester Justina. Herr Hartwin begleitet mich zu meinem Vater.
Das zumindest war nicht gelogen, sagte Donata sich. Dann aber sah sie Marie fragend an.
Stammt ihr aus dieser Gegend?
Ursprünglich nicht, erklärte Marie. Doch vor einigen Jahren hat König Sigismund meinen Ehemann mit der Herrschaft Kiebitzstein belehnt. Und nun leben wir hier. Ich heiße übrigens Marie und mein Mann Michel.
Kennt ihr Würzburg?
Fragte Donata weiter. Marie nickte. Sehr gut sogar. Wir reisen mehrmals im Jahr dorthin.
Seid ihr auch schon dem Herrn Fürstbischof begegnet?
Wir sind auf dem Weg zu ihm, um ein paar Dinge mit ihm zu besprechen. Marie wunderte sich ein wenig über die Neugier der jungen Nonne, gab aber bereitwillig Auskunft, als diese mehr über Würzburg und die Burg des Fürstbischofs wissen wollte. Nicht lange, da unterbrach die Wirtsmagd ihr Gespräch mit der Auskunft, dass das Bad fertig sei, und führte die beiden in eine Kammer, in der ein großer Bottich dampfte. »Zieh dich aus«, sagte Marie und entledigte sich selbst ihrer Kleidung. Da Isabelle de Melancour im Kloster auf Sauberkeit geachtet hatte, war Donata es gewöhnt, sich vor anderen Frauen nackt zu zeigen. Dennoch zögerte sie zunächst. Immerhin war sie im Kloster Teil einer geschlossenen Gemeinschaft gewesen, während hier eine Fremde und die Wirtsmagd vor ihr standen. »Was ist? Ich dachte, du willst wieder sauber werden«, fragte Marie provozierend. Mit unglücklicher Miene zog Donata Kutte und Hemd aus und streifte die Sandalen ab. Marie konnte jetzt die Hautrisse und Schrunden sehen, die Donata sich bei ihrer Flucht durch den Wald zugezogen hatte, und trat neben sie. »Es sieht aus, als hättest du einiges erlebt«, sagte sie in der Hoffnung, die Nonne zum Sprechen zu bewegen.
»Ich bin vom Pferd gefallen und genau in einem Dornbusch gelandet«, redete Donata sich heraus und merkte dann erst, dass sie sich einer Lüge schuldig gemacht hatte.
Marie nahm Lappen und Seife und funkelte die Nonne auffordernd an.
»Bevor wir beide in den Bottich steigen, sollten wir den gröbsten Dreck bei dir abwaschen.«
Mit diesen Worten begann Marie, Donata von oben nach unten abzuschrubben. Diese schämte sich fürchterlich und weinte schließlich nicht nur wegen der Seife, die in den entzündeten Wunden biss.